Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Rassismusvorfälle gibt es natürlich nicht nur in Spanien, sondern weltweit. Auch in den USA. Größtenteils gegen schwarze AthletInnen. Der Sportwissenschaftler Joseph N. Cooper beschäftigt sich an der University of Massachusetts in Boston schon lange mit dieser Thematik, forscht unter anderem über schwarze AthletInnen an amerikanischen Colleges und den Aktivismus von schwarzen Sportlerinnen und Sportlern. In den USA wird jeden Februar im sogenannten Black History Month auch an die Erfolge und Leistungen von schwarzen Sportlerinnen und Sportlern erinnert. Ich habe Joseph Cooper vor der Sendung gefragt, wieso das vor allem in überwiegend weißen Gesellschaften so wichtig ist.
So when we think about highlighting the achievements of black athletes, I think the base question that
wenn es darum geht, Errungenschaften von schwarzen Athletinnen und Athleten hervorzuheben, müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass Gesellschaften wie zum Beispiel die amerikanische hauptsächlich auf der Entmenschlichung von Schwarzen fundieren. Schwarze Menschen waren zu Zeiten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als Sklaven mehr Eigentum und Ware als Mensch. Wenn man heutzutage also Erfolge von schwarzen Sportlerinnen und Sportlern feiert, dann bedeutet das zunächst einmal, dass man die Menschlichkeit dieser Person anerkennt. Über viele Jahrhunderte des Kolonialismus war eine der effektivsten Strategien, um bestimmte Gruppen zu kontrollieren und zu dominieren, die Errungenschaften dieser Gruppen auszuradieren. Egal ob im Sport, in der Bildung, der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Wenn heute also die Erfolge von Schwarzen hervorgehoben werden, werden dadurch auch Diversität und Inklusion gefeiert. Der Sport trägt dadurch gleichzeitig auch zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft bei.
And it fosters more equity and equality in society through sport.
But isn't it sort of counterproductive? Aber ist es nicht in gewisser Weise auch kontraproduktiv, wenn man sich nur auf die Ethnizität fokussiert und einen Athlet oder eine Athletin dadurch quasi auf die Hautfarbe reduziert?
That's a great point. I don't look at it as reducing it to the color of their skin.
Das ist ein guter Punkt. Ich sehe es nicht so, dass man einen Athlet oder eine Athletin dadurch auf die Hautfarbe reduziert. Ich glaube eher, dass wir, wenn wir die Hautfarbe komplett ignorieren, farbenblinden Rassismus praktizieren. So hat das der US-Soziologe Eduardo Bonilla Silva beschrieben. Es ist wichtig, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Behinderung oder andere Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben. Man sollte sich nicht alleine darauf fokussieren, aber diese Merkmale vor allem dann betonen, wenn man von wegweisenden Pionieren im Sport spricht. Es ist ja so, dass einzelne Gruppen in der Vergangenheit systematisch ausgeschlossen wurden. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass dabei nicht auf stereotypische Darstellungen zurückgegriffen wird, vor allem in der Berichterstattung. Auch heute werden schwarze Athletinnen und Athleten in so vielen TV-Übertragungen mit tierischen Begriffen beschrieben. Wow, er ist ein Freak und ein Biest. Was für ein Arbeitstier. Begriffe, die sehr beleidigend und diskriminierend sind. Ich glaube nicht, dass vielen Kommentatoren das bewusst ist, wenn sie das sagen. Eine Definition von Privileg ist der Luxus, sich über solche Themen keine Gedanken machen zu müssen oder persönlich von solchen Dingen nicht nachteilig betroffen zu sein. Das Problem ist, die Leute sind meistens nicht dazu bereit, über diese unangenehmen Dinge zu sprechen. Wir müssen also als eine globale Gemeinschaft lernen, zu akzeptieren, dass wir alle entweder bewusst oder unterbewusst anfällig dafür sind, rassistische Ideen oder Gedanken aufrechtzuerhalten.
Are susceptible to perpetuating racist beliefs or ideas.
So, what's the solution for that problem? Wie kann man dieses Problem jetzt lösen? Müssen weiße Journalistinnen und Journalisten sich noch mehr bilden oder sensibilisiert und aufgeklärt werden, wenn es um Rassismus geht? Oder braucht es vielleicht auch in der Medienbranche mehr schwarze Repräsentation?
I think both of those things should happen concurrently.
Meiner Meinung nach sollte das gleichzeitig geschehen. Ich bin immer dafür, von und anstatt von entweder oder zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die Rassismus aufrechterhalten, ungebildet sind. Ich glaube, als globale Gemeinschaft sollten wir realisieren, dass nicht alle Menschen Antirassisten sein wollen. Viele Menschen wissen, was Rassismus ist und wollen diese rassistischen Ideale trotzdem aufrechterhalten. In vielen Fällen profitieren diese Menschen nämlich auf einer sozialen, psychologischen, materiellen, aber auch wirtschaftlichen Ebene von genau diesem Rassismus. Und das können wir nicht ignorieren. Und deshalb ist Aufklärung nur ein Teil der Lösung. Als Gesellschaft sollten wir uns fragen, welche Ideale sind uns wichtig und spiegeln die Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft diese Ideale auch wider? Und, da kommt dann der zweite Aspekt Ihrer Frage ins Spiel, wer ist in diesen Strukturen repräsentativ vertreten? Welche Rollen haben sie? Wie viel Macht haben bestimmte Gruppen? Wer bestimmt die Themen? Über wen wird berichtet und vor allem in welcher Art und Weise wird über wen berichtet? Deshalb glaube ich, Repräsentanz ist wichtig, genauso wie Rechenschaftspflicht von einigen Institutionen. Und auch Athletinnen und Athleten selbst tragen teilweise die Verantwortung. Aber oftmals wird den AthletInnen zu viel Verantwortung aufgebürdet. Dann heißt es, du bist derjenige, der ausgenutzt und unterdrückt wird, also musst du auch derjenige sein, der die Stimme erhebt und auf diese Missstände aufmerksam macht. Das kann sein, aber was ist zum Beispiel mit dem Ligapräsidenten oder den Trainern? Es sollte die Aufgabe von allen sein, für systematischen Wandel zu sorgen. Schwarze Athletinnen und Athleten machen in Amerika schon lange auf diese Missstände aufmerksam. Muhammad Ali, der sich in den späten 1960er Jahren nicht nur in den USA, sondern auch international gegen Rassismus stark gemacht hat. Er war auch ein entschiedener Gegner des Vietnamkriegs. Tommy Smith und John Carlos, die bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City die Faust bei der Siegerehrung als Zeichen der Black Power-Bewegung in die Höhe gereckt haben. Oder Colin Kaepernick, der sich in den letzten Jahren bei der Hymne hingekniet hat. All diese individuellen Athleten haben die Bürde auf sich genommen, eine gesamte gesellschaftliche Gruppierung zu repräsentieren und sich für Menschenrechte stark zu machen. Und alle haben dadurch wirtschaftlichen, mentalen oder beruflichen Schaden davon getragen. Wir haben also eine lange Historie von schwarzen Athleten, die den Status quo angefochten haben. Wovon wir keine lange Historie haben, sind Sportorganisationen, die ihre Herangehensweise ändern und antirassistische Positionen einnehmen.
Adapting and changing their policies and practices, adopting anti-racist postures.
Das Hauptargument dieser Organisationen, des Internationalen Olympischen Komitees zum Beispiel, bei solchen politischen Protesten wie dem Hinknien im Sport, ist, dass Sport ihrer Meinung nach kein politischer Akteur sein sollte und deshalb neutral bleiben müsse. Sie hingegen behaupten, dass Sport für schwarze Athleten gar nicht apolitisch sein kann. Warum?
Sport ist für jeden Athleten und alle, die mit Sport zu tun haben, politisch, nicht nur für Schwarze. Dem IOC oder der FIFA würde ich gerne die Frage stellen, ist es nicht ironisch, dass die Länder, die im Sport erfolgreich sind, auch die Länder sind, die als Wirtschaftsgroßmacht andere Länder wirtschaftlich ausgenutzt haben? Ist es nicht ironisch, dass Menschen in den Führungsgremien dieser Sportorganisationen oftmals aus Nationen stammen, die einen enormen ökonomischen Fußabdruck haben und politische Beziehungen pflegen, die gewisse Formen von Vorherrschaft aufrechterhalten? Sportverbände profitieren von Steuersubventionen, wirtschaftlichen und auch rassistischen Schichtungssystemen. Alleine, wenn man mal darauf schaut, wer denn überhaupt Zugang zu Sport hat. Sport ist immer politisch. Es verwirrt mich immer, wenn Leute das Gegenteil behaupten. Wenn Tommy Smith und John Carlos ihre Faust in die Höhe recken oder Cathy Freeman, die australische Sprinterin, bei den Olympischen Spielen in Sydney, die australische und die Fahne der Ureinwohner schwenkt, dann wollen diese Athleten dadurch ausdrücken, diese politischen Botschaften bei Sportveranstaltungen sind auch wichtig. Andere politische Botschaften, wie zum Beispiel das Abspielen der Hymnen, existieren bei diesen Events nämlich schon. Sie wurden nur normalisiert und deshalb nehmen wir das nicht mehr als politisch wahr.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sportorganisationen und Verbände auch heute noch vom unterschwelligen Rassismus und den bestehenden Strukturen auch wirtschaftlich profitieren. Inwiefern würden diese Verbände und Organisationen denn davon profitieren, einen Fokus auf Diversität zu legen und das auch aktiv zu fördern?
If you highlight more diversity, you could get more consumers and spectators to follow your sport.
Zunächst einmal kann man dadurch mehr Aufmerksamkeit gewinnen und eine breitere Zielgruppe erschließen. Wenn man aus rein wirtschaftlicher Sicht draufschaut, wer sagt, dass mehr Fokus auf Frauen oder non-binäre Menschen im Sport gelegt werden soll, wird auch eine breitere Zielgruppe erschließen. Das gleiche gilt für Ethnizität oder Kulturen. Ich glaube, man kann wirtschaftlich unfassbar von Diversität profitieren. Es muss aber auch ernsthafte Bemühungen geben, um sogenannte tiefgreifende Diversität zu fördern. Was viele weiße Institutionen momentan tun, nennt sich oberflächliche Diversität. Das heißt, Bevölkerungsgruppen anhand von äußeren Merkmalen mit einbeziehen und diese Gruppen dazu zwingen, sich den bereits bestehenden Gegebenheiten anzupassen. Tiefgründige Diversität würde aber bedeuten, dass man nicht nur diese Körper in der Organisation haben will, sondern auch Menschen, die mit ihren Erfahrungen, Identitäten, ihren Ideen und kulturellen Hintergründen diese Organisation und den Status quo beeinflussen. Es gibt die drei R's, über die all diese Verbände und Organisationen nachdenken sollten: Ressourcen, Repräsentation und Resultate. Wenn die Ressourcen so verteilt sind, dass sie mit der multikulturellen Wertevorstellung der Organisation übereinstimmen, sorgt Repräsentation in allen Führungs- und Spielerebenen dafür, dass man die Resultate erhält, die die eigenen Werte widerspiegeln. Egal, was eine Organisation von sich selbst behauptet, man muss sich nur die drei R's innerhalb der Strukturen anschauen, um herauszufinden, für was diese Organisation wirklich steht. Wie sind die Ressourcen verteilt? Wer ist auf den unterschiedlichen Ebenen der Organisation repräsentiert? Und was offenbaren die daraus folgenden Resultate? Dadurch wird deutlich, für was diese Organisation wirklich steht.